das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Susanne Stichler.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Nachtmagazin. Sie ist angekommen in New York nach mehr als 2 Wochen auf hoher See. An Bord einer Rennjacht hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg den Atlantik überquert. Ihr Hauptziel, Ende September vor der UN-Generalversammlung zu sprechen. Und Thunberg fliegt eben nicht, deshalb dieser Segeltrip, der auch viel Kritik ausgelöst hat. Das sei viel zu viel Greta PR und auch zum Beispiel die Crew, die Yacht zurücksegelt. Sie reist klimaunfreundlich per Flugzeug an.
Land in Sicht. Nach knapp 2 Wochen auf dem Atlantik nähert sich Greta Thunberg New York. Ihre Anhänger stehen schon bereit. Doch Thunberg lässt sie erst einmal warten. Ihre Rennjacht kreuzt vor Manhattan auf und ab. Jeder Meter wird live in alle Welt übertragen. Begleitet von Werbung für die Rettung des Weltklimas. Dann ein erstes Winken zu den Fans. Und nach Stunden schließlich betritt Thunberg die Vereinigten Staaten. Ihre Botschaft von der drohenden Klimakatastrophe will sie auch hier unter die Menschen bringen. Zumindest etwas Aufmerksamkeit auch in den USA scheint ihr sicher. Direkt nach Ankunft gibt sie eine erste Pressekonferenz. Sie sei überwältigt, sagt sie. Doch die Überfahrt habe sie gut überstanden, ohne seekrank zu werden. Und dann kommt sie zu ihrer politischen Botschaft. Die Klimakrise ist eine weltweite Krise und die größte Herausforderung, vor der die Menschheit je gestanden hat. Wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, trotz aller Unterschiede zwischen uns, dann werden wir scheitern, sagt die 16-Jährige und geht ihren Weg. Vor Greta Thunberg liegt ein umfangreiches Programm. Schon am Freitag will sie an einer ersten Demonstration teilnehmen.
Und meine Kollegin Christiane Meyer ist in New York. Ja, Sie haben Greta und Co. einlaufen sehen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Wollte man da viel Aufmerksamkeit erreichen oder warum war das so?
Das hatte mehr was mit den Widrigkeiten der Natur zu tun, denn wir sind hier am Hudson an der Südspitze von Manhattan und da gibt es Gezeiten. Das heißt, man hatte auch nur ein kleines Fenster, um hier reinzufahren. Das Boot hat ziemlich viel Tiefgang und deshalb haben die sich bemüht und dann ist auch noch der Wind weggeblieben. Dadurch hat sich das ein bisschen hingezogen, aber die Leute, die hier auf sie gewartet haben, hat das überhaupt nicht beeinträchtigt.
Ja, wie bekannt ist denn Greta Thunberg in New York?
Also in New York vielleicht noch ein bisschen bekannt, im Rest von Amerika überhaupt nicht. Das ist nicht wie bei uns, man hat davon kaum je was gehört. Die Medien haben das auch gar nicht wahrgenommen, auch gar nicht groß angekündigt. Aber heute war es dann doch anders. Heute waren hier mehrere amerikanische Fernsehstationen immerhin und sehr, sehr viele engagierte Jugendliche aus aller Welt. Und natürlich waren auch Fernsehstationen aus ganz Europa da, aus Südamerika. Also es war schon ein großer Bahnhof für sie. Und ein bisschen ist das natürlich auch so gewollt, denn sie will ja nicht sich, sondern ihre Botschaft hier bekannt machen. Und da ist ja inzwischen hier wirklich jedes Mittel recht. Sie hatte ja auch selber gesagt, dass das ihr Anliegen ist. Und sie hat keinerlei Ambitionen, sich selber da groß in den Vordergrund zu rücken. Aber so ist es dann eben natürlich doch gekommen.
Welche Termine stehen denn jetzt genau an?
Ja, hier wird es ja, hier in New York wird es ja einen großen Umweltgipfel geben am 23. September. Den hat der UNO-Generalsekretär Guterres angeregt und dann auch organisiert. Und davor, 2 Tage vorher, gibt es einen Jugendgipfel. Da will Greta unbedingt teilnehmen und auch reden, genau wie bei dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Und zuvor wird sie freitags vor den Vereinten Nationen zusammen mit einer anderen jungen Frau, die ist auch nur 17 Jahre alt, sitzen und genau das tun, was sie in Deutschland auch gemacht hat und in Europa gemacht hat und überall unterwegs gemacht hat, nämlich sich einsetzen für ihr Ziel und Fridays for Future. Und das ist etwas, was hier noch gar nicht so bekannt ist. Und die junge Frau, die vorher vor den Vereinten Nationen saß, die hat kein Mensch wahrgenommen. Das könnte sich jetzt natürlich ändern. Und bei Greta besteht die große Hoffnung, dass dann eben auch noch mehr über CO2 gesprochen wird. Das ist jetzt inzwischen hier natürlich auch schon ein Thema geworden. Aber der Umweltgipfel, der anstehende und Gretas Besuch, das passt ja alles schön zusammen und soll dann dafür sorgen, dass auch die Amerikaner mal langsam was tun.
Danke für diese Informationen, Christiane Meyer nach New York. Willkommen nach Deutschland. Sie sehen aus wie Mondlandschaften, Braunkohle-Tagebaugebiete wie hier in Sachsen-Anhalt mit Schaufelradbaggern, die riesigen Kraken ähneln. Damit soll Schluss sein, spätestens 2038. In den Regionen, gerade auch in Sachsen, löst das Ängste aus. Tausende Arbeitsplätze gehen verloren. Heute nun hat das Bundeskabinett beschlossen, tief in die Staatskasse zu greifen und 40 Milliarden Euro bereitzustellen, um den Wandel in den Regionen finanziell abzufedern. Ein großer Batzen Geld, nur wenige Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Und Pläne, was gefördert werden soll, liegen bereits in der Schublade.
Das Braunkohlekraftwerk Boxberg in der Lausitz. Auch hier soll in 19 Jahren Schluss sein. Das Gesetz gibt's noch nicht, aber weil viele gut bezahlte Jobs wegfallen, will der Bund 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel bereitstellen. Die Bundesländer haben vor einigen Monaten eine Liste erarbeitet, welche Projekte gefördert werden sollen. Laut Monitor-Recherchen mit dabei dieser benachbarte See. Hier soll eine Eisrettungsplattform entstehen, obwohl laut Feuerwehr noch nie jemand in den See eingebrochen ist. Der Bürgermeister wundert sich, dass dieses Projekt auf der Liste der Sofortmaßnahmen für den Kohleausstieg steht.
Es hat mich wirklich überrascht, dass es aufgetaucht ist. Denn ich denke, der Strukturwandel, mit dem wir es hier zu tun haben, ist eigentlich eine viel größer angelegte Sache.
Ob die Gelder für die Plattform wirklich fließen, ist noch unklar. Denn eigentlich sollen die Projekte der Braunkohleregion eine Perspektive geben.
Ein Sammelsurium von Hunderten von Kleinstprojekten. Und bei einigen habe ich schon den Eindruck, dass da einfach mit der Gießkanne jeder jetzt die Projekte, die sowieso schon seit 10 Jahren in der Schublade liegen, jetzt mal noch auf diese Liste geschummelt hat, um zu versuchen, da jetzt Geld abzugreifen, weil jetzt eben ein neuer Fördertopf kommt.
Ein großer Teil der 40 Milliarden Euro soll in den Ausbau des Verkehrsnetzes oder in Sonderprojekte fließen, zum Beispiel in die Forschung. Bis zu 14 Milliarden Euro werden direkt an die Länder verteilt. 6 Milliarden für das Lausitzer Revier, 5,2 Milliarden für das Rheinische und 2,8 Milliarden Euro für das Mitteldeutsche Revier.
Die Bundesregierung sorgt dafür, dass erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein Strukturwandel von vornherein begleitet wird, dass neue Arbeitsplätze entstehen können, bevor die alten Arbeitsplätze wegfallen.
Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer findet ein gutes Signal für die Region.
40 Milliarden Euro, ein Planungsbeschleunigungsrecht, die Möglichkeit, Unternehmen stärker zu unterstützen, wenn sie sich hier ansiedeln und Arbeitsplätze schaffen, ist eine riesige Chance für die Lausitz und für das Mitteldeutsche Revier.
Die Grünen wittern ein Wahlkampfmanöver.
Ein paar Tage vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen Milliarden zu verteilen, ohne zeitgleich einen Beschluss zum Kohleausstieg mit zu beschließen, das bringt keine Planungssicherheit, was es dringend gerade in der Lausitz braucht, sondern es führt zu weiterer Verunsicherung.
Sicherheit wollen die Braunkohleländer mit einem Staatsvertrag schaffen. Der soll Fördergelder fest zusichern. Das passiert aber nur unter der Voraussetzung, dass der Braunkohleausstieg bis dahin beschlossen ist. Dann könnte das erste Geld 2020 fließen. Viele Milliarden, die etwas Neues anstoßen könnten. Oder, wie hier in der Lausitz, einfach versickern.
Aus dem Urlaub kommen und gleich wieder in die Ferien geschickt zu werden, für viele von uns ein echter Traum. In Großbritannien aber sorgt genau das für riesigen Ärger. Premier Boris Johnson will eine Parlamentspause bis Mitte Oktober. Dann erst soll die Queen das Programm seiner Regierung vorstellen. Dafür brauche er schließlich Zeit. Die Opposition ist schockiert, denn wenn das so käme, hätte sie nur noch 2,5 Wochen, um einen No-Brexit-Deal zu verhindern. Sie sprechen von einem Überraschungskuh gegen die Demokratie.
Ruhe in Frieden, britische Demokratie. Boris Johnson als Totengräber. Die Botschaft der Brexit-Gegner heute vor der Downing Street ist überdeutlich. Dass Johnson das Parlament ausgerechnet jetzt in eine Zwangspause schickt, macht sie wütend. In der Bevölkerung und im Parlament gibt es keine Mehrheit für No Deal. Johnson will das aber durchdrücken. Eine Schande. Die Parlamentarier sollten die Chance haben, Johnson zu stoppen. Was er tut, ist undemokratisch. Am Morgen sickert die Entscheidung Johnsons durch. Wenig später ist es beschlossene Sache, schwarz auf weiß, von der Krone genehmigt. Am 14. Oktober wird die Königin im Parlament das neue Regierungsprogramm verlesen. Und davor wird das Parlament kurz nach Ende der Sommerpause in eine Zwangspause geschickt. Fast 5 Wochen, in denen hier kein Gesetz beschlossen werden kann. Johnson beteuert, mit dem Brexit habe das nichts zu tun. Es geht um unser Regierungsprogramm, den Kampf gegen Kriminalität, um das Gesundheitssystem, um Bildung. Es wird noch reichlich Zeit sein, um im Parlament rund um den wichtigen EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober über den Brexit zu diskutieren. Reichlich Zeit. Die bisher fast jährliche Kronrede der Queen war einst reine Formsache zum Auftakt jeder neuen Legislaturperiode und bringt immer zuvor eine Zwangspause mit sich. Und tatsächlich liegt die letzte ungewöhnlich lange zurück, war im Juni 2017. Schuld das Brexit-Ringen. Ist die neue Rede samt Zwangspause also selbstverständlich, gar nötig? Verfassungsexpertin Catherine Haddon widerspricht. Daran ist nichts normal, das ist sehr politisch. Wenn man einfach nur eine Legislaturperiode zum Ende bringen will, geht das schneller, ohne vierwöchige Pause. So sieht das jetzt aus wie ein politischer Schachzug. Wenn die Regierung diesen Eindruck hätte vermeiden wollen, hätte sie mit dem Parlament über Alternativen sprechen können. Jene Politiker, die einen No-Deal-Brexit verhindern wollen, sprechen jetzt von Verfassungsfrevel, von einem Angriff auf die Demokratie. Wenn das Parlament nächste Woche aus der Sommerpause zurückkehrt, werden wir zuerst versuchen, Johnson mit einem Gesetz zu stoppen und dann früher oder später ein Misstrauensvotum ansetzen. Auch bei den No-Deal-Gegnern in Johnsons konservativer Partei steigt nun das Unbehagen. Manche Kollegen wollten warten, dem Premier weitere 30 Tage zum Verhandeln geben und erst Ende September einschreiten. Aber so lange können wir jetzt nicht warten. Wird die Zwangspause für das Parlament die No-Deal-Gegner in Westminster ermutigen, schnell und vereint zu handeln? Oder wird es ihnen die Hände binden? Am Abend ziehen Protestierende durch Westminster. Das Ringen um den Brexit wird immer unerbittlicher.
Italien ist angeschlagen. Die Regierungskrise belastet das Land. Viele Bürger schütteln nur noch mit dem Kopf. Und der diese Krise ausgelöst hat, Innenminister Salvini, scheint sich dann doch irgendwie verrechnet zu haben. Er wollte mit dem Bruch der Koalition Neuwahlen erreichen. Danach sieht es heute Abend aber nicht aus. Die Sozialdemokraten und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, zwei Parteien, die inhaltlich weit auseinanderliegen, gehen ein Bündnis ein. Giuseppe Conte könnte so Ministerpräsident bleiben. Jetzt warten alle auf die Entscheidung von Präsident Mattarella.
Heute war in Rom der Tag des langen Wartens und der großen Worte. Der Staatspräsident hatte gewaltigen Druck aufgebaut und das Ultimatum für die Sondierungs- und Koalitionsgespräche auf den heutigen Mittwoch gesetzt. Gut eine Woche nach dem krachenden Ende der Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega. Die meisten Italiener wollen endlich eine Lösung. Das ist eine Schweinerei. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist zum Schämen. Es ist nicht zum Aushalten. Wir haben uns mittlerweile ein bisschen an diese komische Form der Politik gewöhnt, aber eigentlich ist das alles schon sehr alarmierend. Am Nachmittag sprachen im Staccato die Chefs aller im Parlament vertretenen Parteien im Präsidentenpalast vor mit ihren Ideen zur Lösung der Regierungskrise. Fünf Sterne und Sozialdemokraten kamen gut gelaunt wieder raus und formulierten deutlich, wir wollen regieren. Heute haben wir dem Präsidenten der Republik mitgeteilt, dass es eine politische Einigung gab zwischen Fünf Sternen und Sozialdemokraten. Giuseppe Conte wird Ministerpräsident bleiben und versuchen, eine langlebige Regierung zu bilden. Es ist an der Zeit, eine Regierung zu bilden, die eine neue Richtung geht. Kein Weiter-so. Es soll in Italien der Anfang sein einer neuen politischen, gesellschaftlichen und sozialen Zeit. Ganz anders Matteo Salvini, Chef der Lega, eben noch Innenminister und verantwortlich für den Koalitionsbruch. Wir sind erschüttert. Nicht die Lega, sondern Millionen Italiener. Erschüttert angesichts dieses unwürdigen Spektakels, des Kampfes um die Parlamentssessel, der sich seit Tagen abspielt. Sagt der, der selbst den Chefsessel wollte. Morgen will sich Staatspräsident Sergio Mattarella äußern, ob er die geplante Regierungskoalition akzeptiert oder nicht.
Wer ehrlich ist, sich an Regeln hält, der hat was davon, kann so Punkte sammeln. Wer politisch nicht auf Linie ist, über seine Verhältnisse lebt, gar heimlich Pornos guckt, der bekommt Punktabzug und wird sogar bestraft. Das ist kein Science-Fiction, sondern das Sozialkreditsystem in China. Das Ziel der Regierung, die Bürger zu mehr Aufrichtigkeit zu erziehen. Und dieses Punktesystem soll nun auch für Unternehmen gelten, auch für ausländische.
Die Ampel mit Gesichtserkennung. Wer bei Rot geht, kommt an den Pranger und bekommt Punkte abgezogen. In einigen chinesischen Städten schon Realität. Auch wer Müll falsch trennt, muss mancherorts mit Punkteabzug beim sogenannten Sozialkredit rechnen und darf dann zum Beispiel zur Strafe keinen Schnellzug mehr fahren. Ein Punktesystem, das 2020 landesweit kommen soll und auch Unternehmen betrifft. Schon heute bewerten chinesische Behörden Unternehmen mit unterschiedlichen Ratings. Die sollen künftig in einem Datensatz zusammenfließen. Das Sozialkreditsystem überwacht dann zum Beispiel, ob sich Unternehmen an Zollvorschriften halten, Steuern zahlen, Kredite bedienen oder Umweltauflagen beachten. Vorschriften missachten bedeutet Punktabzug. Experten warnen, Firmen mit schlechter Note drohen Sanktionen. Ihnen könnten zum Beispiel Lizenzen entzogen werden.
Im Grunde genommen ist das ein völlig neuartiges System. Gibt es nirgendwo in der Welt, wo alles zusammengepackt wird von einer Firma in ein System mit einer Note. Wir sind für das System. Im Grunde genommen, im Kern ist es eine gute Sache, um China aufzuräumen. Aber gleichzeitig hat es auch Untiefen. Und eine davon ist, es ist kaum nachzuvollziehen, wie die Note sich ergibt.
Wie China künftig Unternehmen überwacht, intransparent. Laut einer Umfrage der Deutschen Außenhandelskammer in Peking wissen 7 von 10 Firmen nicht, was mit dem Sozialkreditsystem auf sie zukommt.
Alle reden zurzeit über 5G. Die Auktion der Mobilfunkfrequenzen ist abgeschlossen. Der Ausbau läuft. Das ist die Zukunft. Und bis es soweit ist, sind wir eben mit 4G oder 3G mobil unterwegs, denken die meisten. Das stimmt für 4G, auch LTE genannt, aber nicht für 3G. Denn dieses Netz wird demnächst abgeschaltet. Nun könnte man sagen, gut, das ist eben so, gibt ja was Neues, Schnelleres, Besseres. Aber so manch ein Mobilfunkkunde hat dann ein echtes Problem. Gerade all jene mit günstigen Verträgen.
Das Ende ist besiegelt. 3G, auch UMTS genannt, wird abgeschaltet. Teilweise wohl ab 2021. Dafür wird es immer mehr 4G, auch als LTE bekannt, geben. Perspektivisch sogar 5G. Eigentlich gut für den Kunden, weil viel schneller, viel besser. Aber noch immer nutzen mehrere Millionen Menschen in Deutschland Tarife, die ausschließlich 3G, also UMTS, unterstützen. Kein LTE. Das sei vor allem bei Prepaid-Angeboten von Discountern ein Problem, aber nicht nur.
Also es gibt immer noch Anbieter, die LTE nicht dabei haben. Beispielsweise gibt es hier von dem Anbieter oder dem Provider Mobilcom Debitel. Sieht man hier, bei dem Tarif ist noch LTE mit drin und hier unten drunter in dem Angebot fehlt einfach dieser Hinweis auf LTE. Das heißt, in diesem Tarif, das ist ein reiner UMTS-Tarif, der halt natürlich dann nicht mehr funktionieren wird, wenn halt das UMTS-Netz nicht mehr verfügbar ist.
Kunden, die so einen Tarif nutzen, hätten dann wahrscheinlich ein Problem. Denn sie können zwar noch telefonieren, aber nicht mehr ins mobile Internet. Sprich, kein Mailen, kein Surfen, kein WhatsAppen.
Da habe ich tatsächlich was.
An manchen Stellen gibt es solche weißen Flecken schon heute. Kein 3G, kein UMTS.
Also hier habe ich, das ist die Abdeckung mit 4G. Und jetzt, wenn man LTE ausmacht, da ist die UMTS-Abdeckung heute schon schlecht. Hier gäbe es tatsächlich Ortschaften, wo man mit 3G heute auch schon nicht mehr ins Internet käme.
Außerdem, wer noch ein Smartphone hat, das nur 3G kann, braucht bald ein neues. Und auf alle Fälle sollten Nutzer ihre Mobilfunktarife überprüfen.
Stellt man fest, dass man noch einen älteren Tarif hat, in dem LTE nicht drin ist, sollte man den Tarif einfach kündigen und sich einen entsprechenden neuen Tarif aussuchen. Heutzutage haben selbst Prepaid-Tarife vom Discounter teilweise schon die LTE-Nutzung inkludiert.
Noch ist Zeit, um sich vorzubereiten, aber die Uhr tickt. Laut den Netzbetreibern könnte 3G langsam Geschichte sein. Frühestens wohl ab 2021.
Wir kommen zum Wetter. Diese Blume macht morgen nur in einigen Regionen ihrem Namen alle Ehre. Die Sonnenblume, dort wird es natürlich sonnig. Ansonsten muss mit Regen und Gewittern gerechnet werden.
Heute Nacht ist es vielerorts klar. Im Nordwesten und Süden gibt's zum Teil heftige Schauer und Gewitter, die bis morgen Vormittag anhalten können. Vom Südwesten bis in den Osten beginnt der Tag freundlich. Später entwickeln sich wieder teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter. Von Nordwesten wird es währenddessen freundlicher. Auf den ostfriesischen Inseln am Tag um 20, im Osten knapp über 30 Grad. Dort in der Nacht zum Freitag nahe 20, in der Eifel frische 10 Grad.
Und das war's von uns vom Nachtmagazin. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 1.55 Uhr. Ihnen allen eine ruhige Nacht und bis bald.